Wann kam es zu der Forschungswende und warum? Gab es da Anlässe dazu?
Ein genaues Datum kann ich nicht sagen. Das hat sich im Laufe der letzten 20, 30 Jahre herausgebildet. In einigen universitären Fäden war es früher, in anderen später. Den Grund habe ich genannt.
Anlass meine ich jetzt speziell.
Anlass war immer, hallo, wir müssen aufpassen, dass wir in der Standortkonkurrenz, gerade was die wissenschaftsbasierte Kapitalkonkurrenz über Zukunftstechnologien anbelangt, nicht ins Hintertreffen kommen. Als Amerikaner, als Japaner, zum Teil auch Russen und jetzt Chinesen angefangen haben, Zukunftstechnologien, immer mit dem Anführungszeichen, tatsächlich systematisch als Mittel des Geschäfts auszubauen, auch staatlich finanziert aufzubauen. Da haben die Europäer in Portugal gesagt, Schröder war maßgeblich daran beteiligt, da müssen wir jetzt nachziehen. Schröder war einer derjenigen, der nicht nur den Bologna-Prozess, sondern auch die, ich habe ein Zitat, glaube ich, auch noch irgendwo ein schönes, ich habe es irgendwo, der diesen Prozess maßgeblich gefördert hat. Also Anlass, wenn Sie neben dem Grund noch den Anlass wissen wollen, war immer, man gerät hinsichtlich der wissenschaftsbasierten Kapitalentwicklung gegenüber anderen Konkurrenten ins Hintertreffen. Ich kann noch mal ein schönes Beispiel zeigen aus jüngerer Zeit, das hat mich umgehauen. Da war die Buhlmann noch Bildungsministerin. Und da wurde erstmals geredet über die Einführung von Exzellenzuniversitäten oder Eliteuniversitäten mit Exzellenzclustern. Große Aufregung, die Talkshow, die dann anberaumt wurde, Christiansen war das damals noch, hatte als Regierungsvertreter Trittin. Und Trittin hat diese Sorte Umwälzung innerhalb der Universität folgendermaßen begründet. Er hat gesagt, es sei ein Skandal festzuhalten. Der Skandal besteht darin, dass es tatsächlich japanischen Automobilkapitalen gelungen sei, vor Deutschen ein serienreifes Elektroautomobil zu entwickeln. Vor den Deutschen, vor VW, vor BMW, vor Daimler. Das sei ein Skandal. So, das ist sowas wie ein Anlass. Der Skandal ist das Urteil, das sei ein Skandal. Man muss sich mal überlegen, was er da eigentlich gesagt hat, dieser grüne zukünftige Finanzminister. Der ist am richtigen Platz, sage ich euch. Der hat nicht gesagt, könnte man ja auf die Idee auch kommen, das ist ja klasse, die Japaner haben vor uns dieses elektrogetriebene Auto entwickelt, da holen wir uns mal von denen die Blaupause, ist doch wunderbar, dann müssen wir es nicht machen und schon beglücken wir die ganze Menschheit mit billigeren und nachhaltig ökologischen Autos. Man merkt, von welchem Ausgangspunkt er ausgeht, der Trittin. Der geht von dem Ausgangspunkt aus, wir müssen über nationale Forschung doch dafür sorgen, dass unser Automobilkapital dem japanischen Automobilkapital das Wasser abgräbt. Und dann sind Forschungsentwicklungen, die vielleicht nützlich sind, ich kenne mich da nicht so genau aus, unterstellen wir das mal, dass es nützliche Geschichten sind, eben dann fürchterlich schädlich, wenn sie die falschen entwickeln und damit einen Vorsprung auf dem Weltmarkt haben. So wird da argumentiert. Diese Gemeinheit, lädt mir ja zu den Talkshows nicht ein, aber das hätte man dem wirklich mal um die Ohren hauen müssen. Ja. Sie müssen, glaube ich, aufstehen und ein bisschen lauter reden, damit die hinten es mitkriegen.
Alles klar, ich würde nochmal die Rolle von sozialwissenschaftlicher Forschung interessieren. Da ist sie jetzt gar nicht drauf eingegangen. Das ist ein bisschen mehr naturwissenschaftlicher Forschung ausgeführt. Inwieweit, also wäre so ein Vortrag, den du gehalten hast, überhaupt möglich? Was ja irgendwie, also ein Standpunkt der Kritik einzunehmen dagegenüber. Weil ich finde die Darstellungsweise total einleuchtend, eine Fundamentalkritik zu machen und nicht nur reformistische Vorstellungen zu vertreten und sagen, wir probieren es ein bisschen anders zu machen, sondern ich denke, das ist eine fundamentale oder eine radikale Kritik auch angebracht und so ein bisschen übertragen auf das Darwin-Düsentrieb-Beispiel, so vielleicht ist es ja auch in den Unistrukturen gar nicht möglich, aber was ist mit autonomen Sozialwissenschaftlern, die ja im Prinzip die Analyse, die du dargestellt hast, irgendwie auch liefern?
Man muss festhalten, dass es kein Zufall ist, dass ich zu so einem Vortrag nicht von Sozialwissenschaftlern der Universitäten eingeladen werde, sondern von so kleinen Grüppchen, die versuchen, innerhalb der Universität sich ein bisschen noch einen Freiraum zu holen und dann Leute holen, von denen sie meinen, die haben eine richtige Kritik. Also ich bin ein bisschen skeptisch hinsichtlich deines Urteils. Ich weiß, es gibt hier und dort Sozialwissenschaftler, die versuchen ein bisschen mehr. Aber das ist nicht das, was angesagte Sozialwissenschaft ist. Die Universität Bremen, ursprünglich hieß die immer Rote Kaderschmiede, die hat inzwischen Sozialwissenschaftler, die nichts anderes machen, als zum Beispiel Schichtenmodelle zu verfeinern. Armutsforschung zu betreiben. Aber Armutsforschung zu betreiben, immer nach dem Muster, wir müssen rausfinden, wie die Leute am besten mit Armutsrisiken umgehen können. Ist auch schon für sich eine Gemeinheit. Das heißt, wenn sie nicht richtig damit umgehen, dann werden sie arm, aber wenn sie richtig damit umgehen, dann können sie gar nicht arm werden. Also Armut gar nicht als eine objektive Sache dieser Ökonomie, das sind so Abteilungen davon. Die in das reinpassen, was ich vorhin gesagt habe. Das Sozialwissenschaft auch in zunehmendem Maße funktionalistisch sich anhängt an gesellschaftliche Probleme, die hier existieren, um sich in der eigenen praktischen Bedeutsamkeit auch den Universitäten hinsichtlich ihrer Finanzierung aufzudrängen. Wie gesagt, wenn es welche gibt, die das so ähnlich sehen wie ich, ich wäre der Letzte, der das nicht begrüßen würde. Aber nochmal, das ist kein Einzelfall, dass ich immer hier von so kleinen Grüppchen eingeladen werde oder von einem linken Aster oder so. Und nie von der Universität, Abteilung Sozialwissenschaft, nie von der Universität, Abteilung BWL, VWL schon gleich überhaupt nicht. Und die Erziehungswissenschaftler haben mich sowieso exkommuniziert. Aber ich weiß nicht, die Schlussfolgerung aus dem, was du gesagt hast, heißt natürlich, da muss man zusehen, dass die so weitermachen können. Und zwar in doppelter Richtung, habe ich ja gesagt. Erstens Kritik der Politik und drittens Kritik der falschen Kritik im Bildungsprozess. Protest. Ja, das muss sein. Da muss man sich einmischen und sagen, Leute, egal ob ihr mich jetzt Spalter schimpft oder wie auch immer, was ihr da auf euren Plakaten herumtragt oder auf euren Flugblatt schreibt, stimmt aus folgenden Gründen nicht. Im Übrigen ist der Spaltervorwurf hier sowieso absurd. Ne? Wenn eine Gruppe auseinanderfliegt, nur weil man ein richtiges Argument gebracht hat, dann war die Spaltung schon vorher da.
Aber dennoch, ich möchte nochmal darauf zurückkommen, weil ich finde schon, dass ich darin, also auch in diesem Gesagten also meines Vorgängers, lässt sich schon den Widerspruch festhalten, dass ohne, dass ich dem widersprechen würde, dass man sich in der Universität jene Illusion darüber machen würde, dass es ein Hort freie Wissenschaft wäre, in dem man sonst wie kritisch vor sich hin dümpeln könnte, ohne dass einem irgendwie die gesellschaftlichen Zwänge oder auch die universitären Rahmenbedingungen auf die Füße fallen, vielleicht ja doch die Frage, warum dann irgendwie als linkssozialisierte Kids in die Uni rennen und nach wie vor denken, okay, die Uni ist es irgendwie, die Uni bietet den Rahmen, um irgendwie noch Möglichkeiten, Nischen, wie du es genannt hast, zu schaffen, um gegen das Bestehende anzuwettern. Und da finde ich auch nicht, dass es so Sinn macht, dass es sich einzig und allein im staatlichen Interesse auflöst, also quasi, dass jede Sozialwissenschaftlerin oder jeder Gesellschaftswissenschaftler automatisch von dem staatlichen Interesse absolviert wird, sondern würde die Uni schon auch und geschenkt, dass die Uni eine staatliche Institution ist, die die natürlich von Verwertbarkeitsinteressen dominiert ist, aber ich würde schon daran festhalten, dass es die Möglichkeit gibt, den bestehenden, zumindest einen kleinen Stapel zu bewahren und kein Idealismus unter dem Vorwurf geschenkt.
Naja, da kann man ja natürlich jede Sorte Dementi anhängen, aber
Also begreifst du die Uni nach wie vor als einen Raum, in dem sozusagen irgendeine Form von gesellschaftlichen Kämpfen ausgetragen wird, beziehungsweise zugespitzt wurde?
Nichts, überhaupt nichts, gar nichts, kein bisschen. Kein bisschen. Also allejenigen, die hier sitzen und studieren, die wissen, wie Bachelor funktioniert, wie der Übergang von Bachelor zu Master funktioniert, die müssen sich doch bei der Vorstellung, die du geäußert hast, an den Kopf fassen. Das ist ärgerlich, das ist ganz schlimm, die ganze Geschichte. Deswegen nochmal auf deinen Einstieg zurückgekommen. Da muss man unterscheiden. Ich nehme euch mal exemplarisch. Ich könnte auch andere Gruppierungen, die solche Veranstaltungen machen, nehmen. Die machen das nicht, weil die Universität eine Gelegenheit ist, sondern die machen das gegen die Zwänge, die die Universität hier macht. Wenn die Universität diese Gelegenheit bieten würde, ich sage es nochmal, dann müsste die Fakultät sagen, hallo, wir haben den ganzen linken Rand vernachlässigt. Audi Max wird geöffnet, in jeder Lehrveranstaltung wird geworben für die Veranstaltung. Nichts da. Aber der Bildungs-, das ist die Abteilung, Freiräume gehen nur gegen das, was die Universität im Augenblick ist und will. Der Bildungsprotest, um das nochmal zu sagen, der versucht in der Tat, lebt in der Tat von der falschen Vorstellung, die Universität sei eigentlich eine Gelegenheit für ihren Protest. Und das geht nur dann, wenn man Gelegenheit falsch deutet oder falsch nimmt und wenn man falschen Protest macht. Das waren meine drei Abteilungen, vor allen Dingen die ersten beiden Abteilungen. Der Idealismus hier hätte die Universität, die Bildungspolitik versagt. Um das nochmal zu sagen, das Urteil Versagen sagt, das darf eigentlich nicht sein, was ist. Statt sich der Frage zu wenden, wir müssen erklären, was hier eigentlich läuft. Ja, mit diesem Idealismus im Kopf, diesem Staatsidealismus im Kopf, der müsste doch eigentlich für uns da sein, wo er was ganz anderes macht. Kann man sich einbilden, die Universität sei eine Gelegenheit? Und auch mit dem Rechtsidealismus, alle Rechte aus dem Grundgesetz, die die Bildung betreffen, seien eigentlich dafür da, dass meine schönen Vorstellungen von Bildung aufgehen. Wer so daherkommt, der sieht auch in der Universität eine Gelegenheit für sich. Hat vielleicht sogar den einen oder anderen kritischen Hochschulwissenschaftler, der denselben falschen Rechtsidealismus drauf hat, denselben falschen Staatsidealismus drauf hat, auf seiner Seite. Nützt aber nichts. Da kommt immer nur falsche Kritik raus. Also das muss ich wirklich so hart sagen.
Wieso gibt es denn diesen Vortrag hier, die der A auch bloß ein Verwertungsinteresse oder B versagt hier die Uni und merkt nicht, dass sie diesen Vortrag nicht erlauben dürfte?
Würdest du den Wahrheitsgehalt meines Vortrages akzeptieren, wenn jetzt die Universitätsleitung käme und sagt, das ist verboten? Ja? Wer ist das?
Wer davon unabhängig würde?
Nein, das ist die logische Konsequenz deines Gedankens. Das ist deines Gedankens. Ich habe gerade eben vorher gesagt, da haben Leute versucht, sich gegen das, was Universität ist, so einen kleinen Freiraum zu eröffnen. Manchmal geht es auch nicht mal innerhalb der Universität. Und ich kann dir so und so viele Beispiele aus Universitäten nennen, wo von vornherein gesagt wird, nein, das kommt gar nicht in die Tüte, ihr kriegt keinen Raum. So, also gegen die Universität ist das gemacht und das ist etwas, wo man nicht setzen kann auf das, was universitäre Struktur und Verwaltung ist. Und da muss man sich nehmen und da muss man dann auch schon gegen die mal vorgehen. Und die Frage, ob mein Vortrag dem Verwertungsinteresse dient, naja, das ist ja, nehme ich mal als Scherz.
Ja, ich hätte mal eine Frage betreffend Zusammenhang Schule und Universität.
wird ja oft genug so beklagt, dass so diese Lücke immer größer wird. Also ob es nun jetzt bei irgendwelchen hier Ausschreibungen für Lehrstellen ist, dass halt die Bewerber immer dümmer werden oder dass halt die Studenten halt nicht mehr die notwendigen Anforderungen für die Universitäten schon an Anfang erfüllen. Wo würdest du das jetzt einordnen? Ist das, kann man das in so einem Rahmen praktisch der Eigeninitiative, dass man sich selber weiterbilden muss, um quasi in dieser Konkurrenz weiterzukommen? Oder das könnte man das betrachten?
Also ich würde erst mal sagen, dass dieses Urteil, was du genannt hast, das gibt es in der Tat, aus einer ganz bestimmten Ecke kommt. Das kommt aus der Ecke derjenigen Wissenschaftler, die selbst bei der Reform immer noch so ein bisschen darauf setzen, dass man Studenten vor sich hat, die auch mal, ohne dass man sie auffordert, ein Buch lesen, sich bemühen, das Buch zu verstehen, darüber debattieren können, eigene Gedanken entwickeln können und so weiter. Das sind immer noch, ich würde mal sagen, diejenigen Hochschullehrer, die immer noch die Reform verbinden mit, das muss doch wissenschaftlich kreativ werden. Ja, die haben mit den Absolventen der gegenwärtigen Gymnasien Schwierigkeiten. Ich weiß, wovon ich rede. Die sind heutzutage auf der anderen Seite aber sowas von hervorragend vorbereitet für das, was die Universität von ihnen verlangt. Erstens werden sie demselben Kriterium unterworfen. Mehr Leistung in kürzerer Zeit. G8 und so weiter. Zweitens ist auch das die Schule, ich weiß nicht, ob Lehrer hier sind, die Schule die beste Vorbereitung darauf, dass man sich nicht darum kümmert, ob das, was man lernt, eigentlich stimmt oder nicht stimmt. Drittens ist die Schule die beste Vorbereitung davon, dass man sagt, ich muss mich in der Konkurrenz gegen andere behaupten. Diese drei Abteilungen sind heute sowas von durchgesetzt in den höheren Schulen, Gymnasium, und sind die beste Grundlage für das, was von den Studenten heute in der Universität verlangt wird. Leider.